digital und real. Digitale Begegnungen von echten Menschen mit dem echten Gott.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Recherche. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, dich heute mit uns durch ein wirklich massives und, wie ich finde, unglaublich spannendes Thema zu wühlen.
Ja, hallo, auch von mir ist es wirklich ein faszinierendes Feld.
Absolut. Wir haben da heute ein Dokument auf dem Tisch, das auf den ersten Blick vielleicht wie so eine Art Nische wirkt. Aber es hat tatsächlich das Potenzial, die technologische Zukunft unseres gesamten Planeten zu prägen. Mhm. Unser Ziel für diese intensive Betrachtung heute ist es, die hochaktuelle Schnittstelle von künstlicher Intelligenz, Ethik und Religion zu beleuchten.
Genau.
Und bevor wir uns da in die Details stürzen, möchte ich ganz klar voranstellen, wir betrachten dieses Dokument heute aus einer rein analytischen und völlig neutralen Perspektive.
Richtig, das ist uns wichtig.
Wir ergreifen hier also absolut keine Partei für oder gegen diese religiösen Ansichten, die darin formuliert sind. Wir berichten völlig unparteiisch darüber.
Mhm.
Es geht uns einfach darum, dir die Ideen und Argumente aus dem Originalmaterial transparent zu machen. Wir wollen verstehen, wie eine riesige globale Bevölkerungsgruppe auf diesen rasanten Aufstieg der KI reagiert.
Und das ist ein enorm wichtiger Kontext, den man da haben muss, um diese Dimension einmal wirklich greifbar zu machen. Wir sprechen hier nicht von einer, von einer theoretischen Debatte in einem kleinen elitären Kreis.
Überhaupt nicht.
Nee.
Mehr als 3/4 der Weltbevölkerung identifizieren sich mit einer Religion. Und das spezifische Dokument, das wir heute analysieren, stammt von einer interdisziplinären Gruppe namens AI and Faith.
Mhm. Und das wurde im Oktober 2025 auf der Generalversammlung der Weltweiten Evangelischen Allianz, kurz WEA, in Seoul in Korea präsentiert.
Okay, und wie groß muss man sich diese Gruppe vorstellen?
Also diese Allianz vertritt rund 600 Millionen evangelikale Christen weltweit. Das ist fast 8-mal so groß wie die Bevölkerung von ganz Deutschland.
Wow.
Ja, und wenn eine solche Masse an Menschen entscheidet, wie sie Technologie nutzt, also welche Produkte sie vielleicht boykottiert oder welche ethischen Standards sie von ihren Arbeitgebern einfordern,
dann spürt das das Silicon Valley.
Ganz genau. Dann spürt das die globale Wirtschaft massiv.
600 Millionen Menschen, das ist eine gewaltige Marktmacht. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn man sich die Geschichte so anschaut, dann hatten große technologische Sprünge wie damals der Buchdruck ja immer massive Auswirkungen auf Glaubensgemeinschaften.
Absolut, ja.
Was genau ist denn jetzt die Grundstimmung in diesem aktuellen Dokument? Also wie blickt diese Gemeinschaft konkret auf KI?
Was hier faszinierend ist, ist die immense Spannung, die das Dokument direkt zu Beginn beschreibt. Wenn es um KI geht, gibt es in diesen Gemeinschaften oft zwei absolute, diametral entgegengesetzte Extreme.
Okay.
Auf der einen Seite wird KI als eine völlige Götzenbildbedrohung gesehen. Also im Text wird das als idolatrous threat bezeichnet.
Ein Götzenbild, okay?
Ja. Das ist die Angst, dass wir uns quasi Götter aus Silizium erschaffen, die den Menschen von seinem Glauben entfremden und eine tiefe, fast dystopische Gefahr darstellen.
Und die andere Seite?
Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die das komplette Gegenteil behaupten. Sie betrachten KI als ein Werkzeug der Vorsehung, ein providential tool.
Ah, verstehe.
Für die ist es ein Gottesgeschenk in unserer modernen Zeit, um komplexe globale Probleme wie Krankheiten oder Ressourcenknappheit einfach zu lösen.
Das ist wirklich ein krasser Gegensatz.
Total. Und die eigentliche Mission des Dokumentes ist es nun, diese beiden Extreme irgendwie zu überwinden und einen robusten mittleren Weg zu skizzieren.
Hm.
Einen Weg, der technologisch fortschrittlich ist, aber gleichzeitig ethisch kompromisslos und eben tief in diesen biblischen Prinzipien verwurzelt bleibt.
Und um diesen mittleren Weg überhaupt erst definieren zu können, machen die Autoren etwas sehr Kluges, wie ich finde. Sie analysieren erstmal, wo genau es aktuell am lautesten knirscht.
Genau, sie legen den Finger in die Wunde.
Das Dokument listet da 4 große Konfliktbereiche auf, in denen moderne KI frontal mit christlichen Prinzipien kollidiert. Lass uns direkt in den ersten Konfliktbereich springen, denn der geht direkt an die Substanz. Die Krise der menschlichen Identität.
Richtig. Der Text nähert sich diesem Problem über ein sehr altes, zentrales theologisches Konzept, das Imago Dei.
Das bedeutet übersetzt so viel wie Ebenbild Gottes, oder?
Genau, das Ebenbild Gottes. In der christlichen Theologie ist das die absolute, unverrückbare Grundlage des menschlichen Wertes. Der Mensch ist demnach einzigartig. Nicht wegen seiner Rechenleistung oder seiner Effizienz, sondern weil er eben nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde.
Mhm.
Ihm wurde moralische Handlungsfähigkeit gegeben, ein Gewissen, eine Seele und die Fähigkeit zur echten spirituellen Beziehung. Das ist der unverhandelbare Kern der menschlichen Identität in diesem ganzen Glaubenssystem.
Und da hakt diese aktuelle Technologie natürlich extrem ein. Wir haben mittlerweile KI-Modelle, die uns in wahnsinnig vielen kognitiven Aufgaben überlegen sind.
Ja.
Die hochkomplexe Probleme lösen und eine Kreativität simulieren, die uns verblüfft. Aber was ich an der Quelle so spannend fand, es geht dabei gar nicht so sehr um diese typische Angst vor dem Terminator, sondern um etwas viel Subtileres.
Was meinst du genau?
Es geht um unsere eigene Reaktion auf die KI. Wir fangen an, diese Maschinen zu vermenschlichen. Wir ertappen uns dabei, wie wir uns bei ChatGPT bedanken oder der KI Eigenschaften wie Empathie zuschreiben.
Exakt. Und genau da zieht das Dokument eine harte, tiefrote Linie. Aus Sicht der Autoren entwertet dieses anthropomorphe Denken, also das Vermenschlichen von Maschinen, dieses Imago Dei.
Weil es den Wert des Menschen relativiert.
Genau. Ein Algorithmus, egal wie viele Milliarden Parameter er hat und wie perfekt er menschliche Emotionen textlich spiegeln kann, hat keinen Geist eingehaucht bekommen.
Er simuliert nur.
Ja, er kann keine moralische Schuld auf sich laden und ergo auch keine Erlösung erfahren. Das Dokument greift in diesem Zusammenhang übrigens auch sehr scharf den Transhumanismus an.
Oh ja. Weil der Transhumanismus im Grunde verspricht, dass wir unsere eigenen menschlichen Begrenzungen durch Technologie überwinden können. Richtig?
Ganz genau. Die transhumanistische Idee ist ja, dass wir den Menschen durch technologische Upgrades, durch Gehirn-Computer-Schnittstellen oder extreme KI-Integration fundamental verbessern oder sogar den Tod besiegen können.
Das ultimative Upgrade sozusagen.
Ja. Und für die Autoren des Textes ist das eine direkte Kampfansage an die biblische Anthropologie. Der Transhumanismus flüstert quasi, wir können unsere Erlösung und Perfektion selbst durch Code erschaffen.
Und die theologische Position hält dagegen?
Entschieden. Sie sagen, Erlösung, Heilung und finale Wiederherstellung kommen allein durch Gott. Sich auf KI zu verlassen, um die menschliche Natur zu reparieren oder zu transzendieren, das wird hier als gefährlicher Irrweg und als Anmaßung betrachtet.
Das ist ein starkes philosophisches Statement. Der zweite große Konfliktbereich, den Sie identifizieren, bringt uns von der Theologie dann aber direkt in unseren Alltag. Der Zusammenbruch von Wahrheit und Vertrauen.
Ein riesiges Thema momentan.
Absolut. Da wir uns hier ja in einem Kreis befinden, der die technologische Entwicklung eng verfolgt, müssen wir nicht groß erklären, wie synthetische Medien oder Sprachmodelle technisch funktionieren. Wir kennen die Architektur dahinter.
Genau.
Aber die Autoren beleuchten hier die psychologische und gesellschaftliche Ebene dieser Technologie.
Sie legen den Finger genau in die Wunde unserer Zeit. Wenn eine KI Texte oder Bilder nicht auf Basis von Fakten generiert, sondern rein auf der Wahrscheinlichkeit von Mustern, dann hat das System selbst schlicht kein Konzept von Wahrheit.
Es halluziniert einfach, plausibel vor sich hin.
Richtig. Es kennt weder Lüge noch Fakt. Es optimiert nur auf Plausibilität. Die Autoren des Papiers waren wirklich eindringlich, dass dies zu einem massiven gesellschaftlichen Vertrauensverlust führt. Wenn wir keinen gemeinsamen epistemologischen Boden mehr haben, wenn also jedes Video, jeder Text, jeder Beweis ein synthetisches Konstrukt sein könnte, dann erodiert das Fundament, auf dem eine Gesellschaft überhaupt Kompromisse schließen kann.
Es gibt da diesen einen sehr prägnanten Verweis im Text auf das Johannesevangelium. Sie vergleichen unsere heutige von Deepfakes durchzogene Gesellschaft mit der Szene, in der Pontius Pilatus zynisch fragt, was ist Wahrheit?
Ja, das ist eine unglaublich treffende Analogie. Die Quelle argumentiert, dass KI genau diese Frage von Pilatus heute wieder auf die globale Agenda zwingt. Aber eben in einem Maßstab, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.
Es trifft ja nicht nur die Nachrichten.
Genau, es untergräbt nicht nur die säkulären Medien, sondern auch das Vertrauen in pastorale Führung und theologische Lehre.
Wie meinst du das?
Naja, wenn Predigten oder theologische Abhandlungen maschinell generiert sein könnten, dann verliert das gesprochene Wort der Kirche an Authentizität und Autorität. Die Menschen wissen nicht mehr, ob da ein Seelsorger spricht oder ein Sprachmodell.
Was mich zum dritten Konfliktpunkt bringt? wirtschaftliche Gerechtigkeit? Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, um deinen Ansatz von vorhin aufzugreifen, dann sehen wir ja, dass die Entwicklung von diesen gigantischen KI-Modellen Milliarden kostet.
Ja, die Ressourcen sind enorm.
Die Infrastruktur dafür haben weltweit vielleicht eine Handvoll Tech-Giganten?
Und genau dieses immense Machtungleichgewicht prangert das Dokument an. Die Kontrolle über die einflussreichste Technologie unseres Jahrhunderts liegt in den Händen weniger, überwiegend säkulärer Unternehmen im globalen Norden.
Mhm.
Das Dokument weist sehr deutlich darauf hin, dass diese Machtkonzentration die ohnehin schon klaffende digitale Kluft weltweit dramatisch vergrößert.
Die Reichen werden reicher.
Exakt. Die Profite und Effizienzsteigerungen fließen an die Spitze, während die Risiken, wie der massive Verlust von Arbeitsplätzen durch Automatisierung in Niedriglohnsektoren, auf die ohnehin Schwächsten abgewälzt werden.
Hier fordert die Quelle etwas, das sie eine prophetische Stimme nennt. Die Kirche soll sich für die Marginalisierten einsetzen. Aber da muss ich mal kritisch nachhaken. Ist das nicht eigentlich Aufgabe der Politik? Soll eine Glaubensgemeinschaft jetzt Wirtschaftspolitik oder Antimonopolgesetzgebung betreiben?
Es ist ein sehr valider Einwand. Und die Diskussion darüber ist innerhalb der WEA sicherlich auch nicht frei von Spannungen. Das Dokument argumentiert jedoch, dass Gerechtigkeit kein rein politisches, sondern zutiefst ein biblisches Kernthema ist.
Weil die Propheten das auch schon gemacht haben.
Richtig. Die Propheten im Alten Testament haben sich ständig gegen wirtschaftliche Ausbeutung ausgesprochen. Die Autoren sehen es also als theologische Pflicht, sich einzumischen, wenn Algorithmen darüber entscheiden, wer einen Kredit bekommt, wer eine medizinische Behandlung erhält oder wer seinen Job verliert.
Verstehe.
Sie fordern, dass technologische Entwicklung nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern an ihren Auswirkungen auf die Ärmsten gemessen wird.
Okay, das leuchtet ein. Das bringt mich dann zum vierten und letzten Konfliktbereich in diesem Teil. Und der wird in Tech-Kreisen gerne mal ein bisschen elegant umschifft. Der Umweltschutz. Oder in der Sprache der Quelle ausgedrückt, die Bewahrung der Schöpfung. Creation Care.
Ein Punkt, der in dieser reinen Leistungseuphorie rund um die neuesten KI-Modelle fast immer zu kurz kommt. Das Dokument ist hier erfrischend pragmatisch.
Fand ich auch absolut. Sie bringen dieses Beispiel mit dem Training älterer Sprachmodelle wie GPT-3, die für den initialen Trainingsdurchlauf so viel Strom verschlungen haben, wie 1000 US-amerikanische Haushalte im ganzen Jahr.
Das ist unfassbar, wenn man drüber nachdenkt.
Und wir wissen, dass die heutigen multimodalen Modelle ein Vielfaches dieser Rechenleistung benötigen. Da reden wir mittlerweile von eigenen Atomkraftwerken, die nur für Rechenzentren gebaut werden sollen.
Genau. Und aus der Perspektive der Autoren kollidiert das direkt mit dem biblischen Auftrag an den Menschen, die Erde zu pflegen und zu bewahren. Das Dokument stellt unmissverständlich klar, es gibt keine KI-Ethik ohne Umweltethik.
Wir dürfen also nicht nur über die Software reden.
Ganz genau. Wir müssen über die Hardware sprechen. Es geht um den gigantischen Stromverbrauch, um den immensen Wasserverbrauch zur Kühlung dieser Serverfarms und das oft in Regionen, die ohnehin schon unter Dürre leiden.
Und die Ressourcenbeschaffung.
Richtig, den toxischen Abbau seltener Erden für die Mikrochips. Das Dokument fordert christliche Entwickler explizit auf, Innovation nicht um jeden Preis voranzutreiben, wenn dieser Preis die Zerstörung der Umwelt ist. Effizienz darf einfach nicht über Nachhaltigkeit stehen.
Okay, das sind also diese vier massiven Baustellen. Die Identitätskrise durch das Imago Dei, der Verlust der Wahrheit, die wirtschaftliche Ungerechtigkeit durch Monopole und diese enorme Umweltbelastung.
Genau.
Und hier wird es wirklich interessant. Denn die Quelle belässt es eben nicht bei einer lamoyanten Kritik. Sie liefert ein operatives Werkzeug, um in der Praxis damit umzugehen. Das Trust Framework.
Ein sehr praktischer Ansatz.
STRUST steht hier als Akronym für 5 englische Begriffe, die wie so eine Art ethische Checkliste für Entwickler und Anwender funktionieren sollen. Lass uns da mal tief eintauchen. Das T steht für Theological Alignment, also die theologische Ausrichtung.
Der erste Schritt dieser Überprüfung fragt ganz fundamental, ehrt diese spezifische KI-Anwendung die menschliche Würde?
Mhm.
Wirken wir der Gefahr entgegen, unsere von Gott gegebene moralische Handlungsfähigkeit an einen Algorithmus auszulagern?
Hast du da ein Beispiel?
Ja, stell dir vor, eine Software entscheidet eigenständig, wen eine Drohne im Krieg anvisiert oder wer eine lebensrettende Operation bekommt. Dann wird diese theologische Ausrichtung verletzt, weil eine Maschine ethische Letztverantwortung übernimmt, die eigentlich nur dem Menschen zusteht.
Macht Sinn. Dann kommt das R im Framework, das steht für Relational Impact, die relationalen Auswirkungen. Das fand ich persönlich einen der spannendsten Teile der Recherche.
Ja, der Teil hat es in sich.
Das Dokument zitiert einen Bericht der Harvard Business Review aus dem Jahr 2025. Dieser zeigt auf, dass generative KI zunehmend für persönliche Unterstützung genutzt wird, also als Therapieersatz und als künstliche Begleitung. Das paradoxe Ergebnis laut der Studie, es führt oft zu noch mehr Einsamkeit und Isolation.
Und das ist ein zentraler Warnhinweis der Autoren, der wirklich tief in ihrer Theologie verwurzelt ist. Das Prinzip der Inkarnation besagt ja, dass Gott in Jesus Christus physisch Mensch geworden ist.
Mhm.
Echte Beziehungen erfordern demnach Präsenz, Fleisch und Blut und vor allem Verletzlichkeit. Das Dokument betont hier kategorisch, dass KI niemals echte zwischenmenschliche Beziehungen ersetzen darf.
Aber Moment, da muss ich echt mal kurz reingrätschen. Was ist denn mit Menschen in völlig isolierten Gebieten? Oder mit jemandem, der nachts um 3 in einer schweren depressiven Krise steckt und sich aus purer Scham nicht an einen menschlichen Pastor oder Therapeuten wenden traut?
Das ist eine sehr reale Situation.
Ist in so einem Moment eine geduldige KI-Seelsorge nicht 1000-mal besser als gar keine Hilfe? Ist das nicht genau dieses Werkzeug der Vorsehung, von dem die Optimisten sprechen?
Das ist genau das Dilemma, an dem sich die Geister ein bisschen scheiden. Die Befürworter innerhalb der Allianz würden dir da zustimmen und sagen, ja, als Ersthelfer-Triage-System ist das extrem wertvoll.
Aber?
Aber die Autoren des Trust-Frameworks mahnen zur extremen Vorsicht. Sie sagen, eine Maschine kann Mitgefühl zwar perfekt simulieren, aber sie empfindet keines.
Sie berechnet nur das nächste Wort.
Genau. Wenn wir Menschen in Krisen an Maschinen auslagern, stabilisieren wir sie vielleicht kurzfristig. Aber wir verweigern ihnen die langfristige heilsame Erfahrung echter menschlicher Empathie und Verletzlichkeit. Die Maschine riskiert, zu einem digitalen Placebo zu werden, das die tiefere Wunde der Einsamkeit nur überdeckt, anstatt sie wirklich zu heilen.
Wow, das ist ein schmaler Grat. Das führt uns dann zum U im Framework. Utility and Justice, also Nutzen und Gerechtigkeit.
Das wirft eine wichtige Frage auf, die wir eigentlich auch an jedes moderne Tech-Startup stellen könnten. Wem dient dieses Produkt eigentlich wirklich?
Löst es ein echtes Problem?
Genau. Löst diese Technologie ein echtes Problem für die Schwachen und Marginalisierten oder optimiert sie mal wieder nur den Komfort der Privilegierten? Das Dokument fordert Entwickler auf, kritisch zu prüfen, ob ihre KI künstliche Abhängigkeiten schafft, nur um das eigene Geschäftsmodell zu befeuern, oder ob sie Menschen tatsächlich befähigt.
Das S steht dann für Stewardship and Sustainability, also Verantwortung und Nachhaltigkeit. Das greift unseren Umweltpunkt von vorhin noch einmal strukturell auf.
Richtig.
Es geht nicht nur um die großen Konzerne, sondern um die ganz praktische Frage vor Ort. Hat eine Kirchengemeinde oder eine kleine NGO überhaupt die Expertise, eine KI ethisch sicher zu betreiben? Und rechtfertigt der kleine Nutzen, den sie vielleicht für die Verwaltung bringt, den gigantischen CO2-Fußabdruck im Hintergrund?
Absolut. Und dieser Punkt ist oft der unbequemste von allen, weil er Verzicht bedeuten kann.
Verzicht auf Bequemlichkeit.
Ja.
Es verlangt die Demut zu sagen, wir nutzen diese Technologie nicht, obwohl sie praktisch wäre, weil die ökologischen oder strukturellen Kosten für unsere Mitmenschen im globalen Süden einfach zu hoch sind.
Und schließlich haben wir noch das letzte T, Transparency and Accountability, Transparenz und Rechenschaftspflicht. Eine KI darf sich laut dem Framework niemals als Mensch ausgeben. Es muss immer völlig glasklar sein, ob ich da gerade mit einem Algorithmus interagiere oder mit einem echten Menschen.
Und noch weitreichender, die Rechenschaftspflicht. Es muss immer klar sein, welcher Mensch am Ende die juristische und vor allem die moralische Verantwortung für die Entscheidungen der KI trägt.
Weil der Algorithmus nicht haften kann. Genau. Der Algorithmus kann nicht um Vergebung bitten. Und er kann nicht haften. Wenn ein KI-System bei der Auswahl von Kirchenmitarbeitern Vorurteile reproduziert, ist nicht die KI schuld, sondern der Mensch, der sie implementiert hat.
Was mir beim Lesen des Frameworks so durch den Kopf ging, ist das nicht eigentlich am Ende des Tages nur säkulare Tech-Ethik, dem man einen christlichen Anstrich verpasst hat? Also eine Art Bible-Washing?
Das ist ein Vorwurf, den die Autoren sehr ernst nehmen und auch direkt adressieren in dem Dokument. Sie machen völlig transparent, dass ihr Framework methodisch auf etablierten säkularen Industriestandards aufbaut.
Auf welchen genau?
Konkret auf den Richtlinien des IEEE, also des Institute of Electrical and Electronics Engineers. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied für sie, sie argumentieren, dass säkuläre Ethik fluide ist.
Fluide inwiefern?
Sie passt sich dem Zeitgeist an, dem Shareholder Value oder den neuesten Trends im Silicon Valley. Indem sie diese ethischen Standards aber fest in christlichen Werten verankern, wie dem unverrückbaren Gebot der Nächstenliebe, wollen sie ein Fundament gießen, das eben nicht beim nächsten Halbzyklus wegbricht.
Sie wollen es krisenfest machen.
Genau. Sie schlagen zur Durchsetzung sogar unabhängige Audits vor, ähnlich wie es in den USA bereits verbindliche Standards für finanzielle Integrität in großen Kirchen gibt.
Also, was bedeutet das alles jetzt für die Praxis? Das Dokument spricht am Ende ja intensiv über die Implementierung. Und da wird es richtig herausfordernd.
Sehr herausfordernd. Der Text prägt den Begriff der beruflichen Nachfolge, der Vocational Discipleship. Sie rufen christliche Entwickler, Datenwissenschaftler und Ingenieure auf, dieses Framework nicht als theologische Theorie in der Kirche zu lassen.
Sondern
es aktiv an ihren Arbeitsplatz mitzunehmen.
Aber stell dir das mal in der Realität vor. Ein 28-jähriger Entwickler bei einem der großen Tech-Giganten steht im Meeting auf und sagt, Leute, das Feature, das wir hier bauen, verletzt das Trust-Framework und gefährdet das Imago Dei. Der wird doch im besten Fall belächelt und im schlimmsten Fall direkt gefeuert.
Genau diese immense Reibung erkennt das Dokument an. Es verlangt Zivilcourage. Das Papier geht sogar so weit, ausdrücklich ethisches Whistleblowing zu unterstützen.
Ernsthaft?
Ja. Wenn in einem Unternehmen KI-Entwicklungen intern in eine Richtung gepusht werden, die Menschenrechte verletzen, diskriminieren oder fundamentale ethische Grenzen überschreiten, werden die Gläubigen aufgefordert, dies aufzudecken. Sie sollen sich organisieren und eine kritische Masse innerhalb der Tech-Industrie bilden.
Wow.
Das ist ein Aufruf zur aktiven Mitgestaltung, notfalls auch gegen den Profitdruck der eigenen Arbeitgeber.
Das erfordert enormen Mut. Aber Sie haben auch Ratschläge für den ganz normalen Endverbraucher drin, der jetzt nicht direkt an der Programmierung von Sprachmodellen beteiligt ist. Und diesen Tipp fand ich sehr nah am Alltag. Sie empfehlen regelmäßige digitale Sabbate.
Ja. Eine sehr gesunde Praxis.
Also bewusste, geplante Auszeiten. Zeiten, in denen man das Smartphone wirklich physisch weglegt, den Algorithmen entflieht, nicht auf den perfekten Feed reagiert und sich komplett von der ständigen digitalen Optimierung löst.
Einfach mal abschalten.
Einfach, um den Kopf neu zu justieren und wieder bei echten, unperfekten Menschen im Hier und Jetzt anzukommen.
Das ist die persönliche Ebene. Letztlich fordert das Dokument aber einen gesamtgesellschaftlichen Paradigmenwechsel. In der Technologiebranche wurde viel zu lange immer nur die Frage gestellt, können wir das bauen? Ist es technisch machbar?
Weil der Reiz des Neuen so groß ist.
Genau. Die Autoren verlangen, dass wir stattdessen immer zuerst die ethische Leitfrage stellen. Sollten wir es tun? Nur weil etwas programmierbar und profitabel ist, heißt das noch lange nicht, dass es dem menschlichen Gedeihen zuträglich ist.
Und das ist, glaube ich, der perfekte Bogen für unsere heutige Analyse. Wir haben gesehen, dass es bei der Diskussion um KI und Religion nicht um technikfeindliche Panikmache geht. Es geht um den tiefen Wunsch nach einem durchdachten, proaktiven Umgang mit Technologie.
Absolut.
Einem Umgang, der die menschliche Würde kompromisslos bewahrt, unsere Umwelt schützt und echte, wahrhaftige Beziehungen nicht dem reinen Effizienzwahn opfert. Wir danken dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns durch dieses dichte, aber absolut entscheidende Material zu gehen. Zu verstehen, wie globale Bewegungen ihre ethischen Kompasse neu ausrichten, hilft uns allen, bewusster durch diese historische digitale Revolution zu navigieren.
Zum Abschluss möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, der über das Dokument hinausgeht, aber genau an diese theologische Spannung anknüpft.
Lass hören.
Das Trust-Framework fordert extrem hohe moralische Standards für KI. Fairness, Wahrhaftigkeit, absolute Verantwortung für die Schwächsten. Wenn wir nun tatsächlich in der Lage wären, künstliche Intelligenzen zu programmieren, die sich perfekt und ohne jede egoistische Abweichung an diese hochmoralischen christlichen Prinzipien halten,
ja.
Erschaffen wir dann letztendlich Maschinen, die moralischer, ethischer und in ihrem Handeln vielleicht sogar fehlerfreier sind als wir eigensinnigen, fehlerhaften Menschen selbst? Und wenn ja, was sagt das dann über unsere eigene Rolle in der Schöpfung aus? wenn sogar eine jahrtausendealte globale Glaubensgemeinschaft formelle Leitlinien aufstellt, um sicherzustellen, dass KI niemals echte, verletzliche menschliche Beziehungen ersetzt. Was ist dann eigentlich dein ganz persönliches Regelwerk?
Eine wahnsinnig gute Frage.
Wo genau ziehst du in deinem eigenen digitalen Alltag die Grenze zwischen einem praktischen KI-Werkzeug und dem Moment, in dem du riskierst, menschliche Empathie durch einen Algorithmus zu ersetzen?
Eine philosophische Sprengkraft, die man erst einmal sacken lassen muss. Eine großartige Überlegung, um unser heutiges Gespräch zu beenden. Mach's gut, bleib kritisch und pass auf dich auf.
Auf Wiederhören und bis zur nächsten Analyse.
Danke für dein Interesse. Digital und Real ist der Podcast der Region Digital von der Allianzmission. Alle Informationen unter allianzmission.de/regiondigital.